house.
Wake up! Wake up! Wake up!
31 seconds, and we're gone for auto sequence start.
The young must know it. The old must know it.
T-minus 10 seconds.
I can't believe that it's real. I can't believe that it's happening.
Montag ist immer Soulfood-Tag. Und deswegen sind auch wir wieder hier. Guten Tag. Ich bin der Holger. Und wer ist noch da?
Die Ursula und die Simone.
Und der Manus. Aber der sitzt hinter der Regler und der kann nicht reden bis darüber. Ja, heute geht's weiter mit unserem Bibelkurs. Nicht vom Stuhl fallen. Nein, wir schlagen das Wort Gottes auf und schauen, was da drin steht. Wir reden nicht nur drüber, sondern wir lesen auch was daraus. Jetzt fangen wir gleich an. Ja, genau. Und jetzt werdet ihr gleich mal hören, was für eine wunderschöne Stimme meine Frau Ursula hat. Viel Spaß.
Gut, heute geht's ja um die Person Gottes. Und Gott sagt von sich in der Bibel, ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Die Bibel redet mit der Stimme des höchsten Wesens, des Hohen und Erhabenen, der ewig wohnt. Aus der geheimen Unendlichkeit seines absoluten Wesens heraus erklärt er sich als der lebendige Gott. Seine Größe ist unerforschlich. Seine Unermesslichkeit ist so groß, dass wir in ihm leben und weben und sind. Immer und immer wieder ertönt der Ruf, Gott, wer ist wie du? Und die Antwort muss immer sein, da ist keiner wie du.
Wie ihr gehört habt, das Thema heute ist die Person Gottes. Ja, um ihn geht es heute. Viele Menschen haben versucht, ihn zu erklären, ihn zu erfassen, ihn zu verstehen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, wer er ist. Sie gibt uns alle möglichen Informationen über seine Person, über seinen Charakter, über seine Wirkungsweise. Und der Kurs heute geht genau um dieses Thema. Simone, meine Schwester hat auch eine schöne Stimme.
Ich habe noch kurz eine Frage dazu, was wir gerade gelesen haben.
Ja, bitte.
Was heißt denn hier in ihm leben und weben und sind?
Also, dass er quasi die Quelle des Lebens ist. Wenn Gott nicht wäre, dann wäre das Leben nicht. Wenn das Leben nicht wäre, dann wären wir nicht. Wir sind zwar gezeugt von unseren Eltern, aber das Leben selbst, der Ursprung des Lebens, die unerklärliche Kraft des Lebens, die kommt aus Gott.
Er erhält unser Leben. Also wenn Gott jetzt nicht da wäre und uns das Leben schenken würde, dann würde es einfach aus sein mit uns.
Gebräuchliche Auffassung über Gott. Der Name Gott war immer schon in vieler Munde. Das sind jene, die seine Existenz verleugnen, jene, die seinen Namen zum Fluchen verwenden und jene, die sein Wesen verzerrt und verdreht darstellen. Atheisten sagen, dass es keinen Gott gibt und dass sie dies auch beweisen können. Agnostiker sagen, es ist unmöglich, etwas von seiner Existenz zu wissen und arbeiten fleißig daran, um Millionen von Menschen für die Botschaft des Nichtwissens zu gewinnen. Pantheisten behaupten, Gott sei Natur, die sich selbst erschaffen habe und die Menschheit sei ein Teil davon. Polytheisten sagen, es gebe nicht nur einen Gott, sondern viele Götter. Zu dieser Kategorie gehört eine Vielfalt von Auffassungen vom antiken Heidentum bis zum modernen Mormonentum. Es werden auch noch andere Vorstellungen vertreten. So wird behauptet, dass alles Gott sei, sie und ich eingeschlossen. Oder dass Gott ein Prinzip sei, eine unpersönliche Kraft oder Macht. Es wird auch behauptet, dass Gott lediglich eine Idee im Gehirn eines Menschen sei, eine psychologische Krücke oder eine Neurose. Die Menschen haben Bildnisse und Götzen gemacht, die Gott darstellen sollten, obwohl dieses in der Bibel verboten wird. Oft haben sich Menschen als Götter ausgegeben und haben andere aufgefordert, sie anzubeten. So manche, die es ablehnen, eine Verantwortung einem höheren Wesen gegenüber anzuerkennen, sind im Endeffekt ihre eigenen Götter geworden.
Genau, es gibt also hier einfach mal eine kurze Beschreibung von diesen vier Gruppen oder vier Erklärungsweisen, wie die Menschen versuchen, Gott zu erfassen. Das sind die Atheisten, die Agnostiker, die Pantheisten und die Polytheisten. Und es wird sogar gesagt eben, dass heutzutage Gott schon als Krankheit erklärt wird. Es ist einfach nur eine Krücke, eine Psychose, eine Neurose, eine Schwäche. Wir Menschen, die an Gott glauben, sind die Schwachen. Und die Menschen, die nicht an Gott glauben, sind die Starken. Zumindest wird es so dargestellt in der Welt. Aber ob es wirklich so ist, stell dir einfach mal die Frage, wie würde sich dein Leben verändern, wenn du Gott als deinem Schöpfer begegnen würdest? Müsstest du da nicht ganz anders leben? Hättest du da nicht eine Beziehung zu jemandem, dem du verantwortlich gegenüber sein musst? Eine Autorität in deinem Leben? Ich denke, es ist gar nicht einfacher, mit Gott zu leben in dem Sinne, sondern es ist viel schwieriger, es ist viel herausfordernder, weil du musst einfach Rechenschaft ablegen. Du hast jemanden, dem du gegenüber verantwortlich bist. Also kann man sich schon nochmal Gedanken drüber machen. Wer liest jetzt weiter?
Dazu wollte ich noch kurz was sagen. Mhm. Weil ich wurde letztens auch konfrontiert damit, dass eben auch geheißen hat, ja, die Christen sind, oder man glaubt an Gott, weil man schwach ist. Und dann habe ich eben auch gesagt, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, dass sogar die Leute, die an Gott glauben, eben nicht mit dem Strom mitschwimmen und sich ständig rechtfertigen müssen und beweisen müssen oder also gerade eben die Leute, die an Gott glauben, haben es nicht einfach. Und deswegen denke ich, dass es nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, sogar was mit Stärke.
Also, bist du stark genug, schwach zu sein? Stell dir die Frage selbst.
Die Bibel versucht nicht zu beweisen, dass es einen Gott gibt. Sie setzt eben voraus, dass dieses Wissen in das Bewusstsein des Menschen eingegeben ist. Sie sagt, dass nur ein Tor seine Existenz leugnet. Sie bemerkt, dass Gottlose ihn zu vergessen suchen. In der Archäologie gilt es als Beweis für menschliches Leben, wenn Hinweise für eine Gottesanbetung gefunden werden. Keine Diktatur war bis jetzt in der Lage, den Glauben an Gott total auszulöschen, trotz noch so großer Anstrengungen. Während fast der ganzen Geschichte ist der Mensch in seinem innersten Wesen fest von der Existenz Gottes und seiner Verantwortung ihm gegenüber überzeugt gewesen. Dieses Wissen ist auch die Basis für seine Verantwortung ihm gegenüber. Und in der Bibel, da steht, dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat.
Da fällt mir eine nette kleine Geschichte ein zu diesem Thema. Ein kleines Mädchen hat einmal gesagt, sie hat einmal mit einem Mann gesprochen und dieser Mann hat zu ihr gesagt, ich kann irgendwie nicht an Gott glauben. Dann fragt das kleine Mädchen, warum denn nicht? Was ist dein Problem? Dann sagt er, ja, man kann ihn nirgendwo sehen. Es gibt keinen Platz, wo man Gott sehen kann. Und dann hat das kleine Mädchen einfach gesagt, aber ich finde, es gibt keinen Platz, wo man Gott nicht sehen kann. Also man kann Gott überall in der ganzen Schöpfung sehen, in der Natur, in der Tierwelt, in der Helligkeit dieser ganzen Schöpfung. Ich meine jetzt auch die unberührte Schöpfung, nicht das, was der Mensch daraus gemacht hat. Und ich denke, dieser kleine Gedanke von diesem Mädchen, so ganz unschuldig gedacht, ist vielleicht auch eine Betrachtungsweise, die wir mal irgendwie uns vorstellen können, ob wir nicht auch denken, Wahnsinn, wo kommt das alles her? Und die Wissenschaft heutzutage kommt ja auch auf den Punkt.
Eben, in der Bibel steht ja auch, dass wer ein reines Herz hat, kann Gott sehen und besser erkennen und eine Beziehung zu ihm haben. Und ich denke, das ist ja auch das Problem, dass uns das Schlechte und ja einfach vieles von Gott trennt. Und darum ist eben eine Wand zwischen Gott und uns. Und die Wand, die kann eben nur durch Jesus beseitigt werden.
Aber bedeutet das dann, dass wenn ich nicht reinen Herzens bin, also wenn ich jetzt zum Beispiel kriminell bin oder drogenabhängig oder eben ein Sünder, bedeutet das dann, dass ich nicht zu Gott finden kann?
Das ist eine interessante Frage. Ein Mensch, der kein reines Herz hat, und die Bibel sagt ja, dass jeder Mensch im Grunde genommen von der Sünde verunreinigt ist und von Gott getrennt ist, kann Gott nicht schauen. Aber ich denke, dieser Bibelvers, den Josef gerade zitiert hat, der bedeutet eben, dass man Gott nicht erkennen kann in seiner Vielfalt, in seinem Charakter. Jeder Mensch hat ja die Möglichkeit zu erkennen, dass Werke da sind und dass ein Gott dieses alles gemacht hat. Das heißt noch nicht, dass man den Schöpfer dahinter erkennt, aber es bringt einen zumindest zum Nachdenken, könnte da nicht ein Gott sein, der das alles gemacht hat. Und wenn man dann fragt, in seinem Herzen und überlegt, aufrichtig und sagt, könnte es nicht sein, dass da ein Gott ist? Ich mache mich auf. Ich will diesen Gott finden. Ich will ihn suchen. Mit meinem Herzen, mit meinem Verstand und mit meinem Willen. Und dann gibt es einen Bibelvers, der sagt, wer mich sucht, wird mich finden. Und ich glaube, wenn wir das so sehen, dann können auch Verbrecher, die im Gefängnis sitzen und ein Buch lesen, zum Beispiel, in vielen Gefängnissen liegen auch Bibeln, und sie kommen zum Nachdenken über Gott, dann können sie sich diese Gedanken auch machen und können sagen, hey, ich will Gott echt irgendwie finden und kennenlernen. Und dann wird er sich ihnen auch offenbaren. Und wenn sie ihn kennenlernen und Jesus wird sie von ihren Sünden reinigen, sie werden ein reines Herz bekommen und sie werden Gott schauen, sie werden Gott wirklich erkennen in seiner Herrlichkeit.
Jetzt. Soll ich mal weiterlesen?
Ja.
Die feste Überzeugung von der Existenz Gottes bestand lange, bevor Menschen für oder gegen diese Überzeugung Argumente zu sammeln begannen. Nichts weniger als ein systematischer Angriff durch den Staat, den Erziehungs- und Bildungsprozess oder die Massenmedien kann den Glauben an Gott schwächen. Es ist auch deutlich, dass bei zunehmendem Stolz, intellektueller Überheblichkeit, Unmoral und fortschreitendem gesellschaftlichen Zerfall die Existenz Gottes in Frage gestellt wird. Manche fragen, warum sollen wir an Gott glauben? Wir können für alles eine natürliche oder evolutionistische Erklärung finden. Diejenigen, die sich für intelligenter halten als die, die an Gott glauben, sollten Folgendes bedenken. Nichts entsteht aus sich selbst. Keine wissenschaftliche Arbeit konnte bis jetzt eine Ursachenkette beweisen, die aus dem Nichts kam. Tatsache ist, dass nichts aus nichts kommt. Die Bibel sagt, denn ein jedes Haus wird von jemand erbaut. Der aber alles erbaut hat, ist Gott. Komplizierte Gebäude verlangen einen Schöpfer oder Planer. Jedes Organ des Menschen, ob sein Gehirn oder seine Augen, ist komplizierter als ein Computer oder eine Uhr. Und doch würde keiner glauben, dass letztere durch Zufall entstanden sein könnte.
Das finde ich einen interessanten Gedanken. Und jetzt kommt wieder ein Lied. Jetzt geht's weiter mit unserem Bibelkurs. Alle 14 Tage ein neues Kapitel hier auf CRM.
Ja, das Alte wie das Neue Testament sagen, dass es nur einen Gott gibt. Judentum und Islam stimmen in dieser Aussage mit dem Christentum überein. Die Menschen sprechen oft von anderen Göttern und die Bibel verwendet diesen Ausdruck manchmal in einem untergeordneten Sinn. Aber es gibt nur einen wahren Gott. Gott existiert in drei Personen. Der wahre Gott ist eine mehrfache und nicht eine einfache Einheit. Er ist einer im Wesen, wird aber in der Heiligen Schrift als eine Mehrzahl von Personen geoffenbart. Weiter stellen wir fest, dass Gott sogar schon im Alten Testament oft von sich selbst als uns oder wir spricht.
Dazu eine Bibelstelle aus dem Mose, 1. Mose 1,26. Und Gott sprach, wir wollen Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich.
Ja, die deutlichere Offenbarung Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt uns das Neue Testament.
Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Thema. Der Vater ist Gott, der Geist ist Gott, der Sohn ist Gott. Ich habe ja auch Interviews gemacht und dabei kam raus, dass die Leute nicht wissen, dass Jesus Gott ist. Gott wurde Mensch und hat unter uns gelebt und hat uns sich selbst vorgestellt. Die Juden und heute auch die Nichtjuden lehnen diesen Jesus als personifizierten Gott ab. Aber er ist Gott. Und das ist auch ganz entscheidend. Und darum jetzt zu jeder dieser Wahrheiten eine Bibelstelle. Der Vater ist Gott. Ich denke, das glauben ja noch viele. Und da heißt es im 2. Petrus 1, Vers 17, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Und so weiter. Also, Gott, dem Vater. Also, der Vater ist Gott. Jetzt die zweite Stelle. Der Geist ist Gott, der Heilige Geist. Und das steht im 2. Korinther 3, Vers 17. Denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also, der Herr ist Geist. Gott ist Geist. Die dritte Stelle, der Sohn ist Gott. Und hier gibt es auch einige Stellen, aber ich möchte jetzt nur eine einzige vorlesen, wo es sehr deutlich herauskommt. Das ist im 1. Johannesbrief 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns einen Sinn gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir uns mit ihm auseinandersetzen, dass wir erkennen, wer er wirklich ist. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott. Jetzt lesen wir noch ein bisschen weiter. Simone, was hast du noch zu sagen?
Alle göttlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel auch Wille, Gefühl und Vernunft, werden jeder einzelnen Person zugeschrieben. Vater, Sohn und Heiliger Geist unterscheiden sich voneinander und sind doch eine göttliche Einheit. Ihre Namen vereinigen sich in der Taufformel und in dem apostolischen Segen. Man findet sie bei der Taufe Jesu, so wie in den Reden im Evangelium des Johannes. Dort wird auch die Einheit deutlich gemacht.
Ja, die Einheit dieser drei Personen. Da gibt es im Johannes 14, Vers 9. Dort spricht Jesus zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du kennst mich noch nicht? Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Also, Jesus und der Vater sind eins. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Eine Person. Einheit. Das ist das Geheimnis. Diese drei sind eine Person und doch haben sie drei Facetten. Es lässt sich auch mit einem Bild illustrieren, damit wir das ein bisschen mehr verstehen können, dass wir ein bisschen einen Zugang zu dieser Wahrheit haben. Es ist genau wie mit Wasser. Wasser gibt es in drei verschiedenen Erscheinungsformen. Es gibt sie gasförmig, es gibt sie flüssig und es gibt sie gefroren. Jedoch ist es immer Wasser. Der Grundstoff ist immer das Gleiche. Aber es gibt eben drei Erscheinungsformen. Und so ähnlich könnte man auch, das ist jetzt eine einfache Erklärung für eine sehr komplexe Sache, aber so könnte man sich das ein bisschen besser vorstellen.
Sie werden als Personen der Gottheit bezeichnet, obwohl sie sich nicht in unsere Vorstellung von Personen einordnen lassen. Sie sind weder drei verschiedene Götter noch ein dreiköpfiger Gott. Es ist nur ein Gott im Wesen. Das Wort Dreieinigkeit wird der Einfachheit halber verwendet, um die Gottheit zu beschreiben, obwohl es in der Bibel nicht vorkommt. Dasselbe gilt für den Ausdruck dreieiniger Gott. Da wir nicht Vergleichbares kennen, haben wir in unserer Sprache kein Wort, um diese Wahrheit entsprechend auszudrücken. Auch die Bibel erklärt sie nicht. Wir sollen die direkte Aussage der Bibel akzeptieren und es dabei belassen.
Genau, und jetzt kommt: Gott ist Geist. Auch dazu habe ich nochmal einen Vers, das ist Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Also, Gott ist Geist.
Er kann die Gestalt eines Menschen annehmen oder sich durch eine Stimme hörbar machen. Er kann sich aber auch durch ein Naturereignis wie Donner oder Blitz offenbaren. Doch ist er ein unsichtbares Geistwesen, das nicht an Raum, Zeit oder Materie gebunden ist.
Genau. Wie ihr schon merkt, wir lesen hier einige Bibelstellen vor. Ich denke, das ist auch an der Stelle ganz angebracht. Das sind wirklich ganz wichtige Wahrheiten und die Quelle, wo wir all diese Sachen haben, dieses Wissen, ist natürlich die Bibel. Und wenn ihr euch diesen Kurs herunterladet, den könnt ihr herunterladen im Internet. Am Schluss der Sendung sagen wir auch die Adresse an, wo ihr das runterladen könnt. Dann könnt ihr all diese Bibelstellen in den Text auch nochmal selber nachlesen in der Bibel. Jetzt geht's weiter. Gott hat auch Persönlichkeit.
Er ist nicht nur ein Prinzip oder eine Idee. Personenhafte Eigenschaften wie Erkenntnis, Empfinden oder Gefühle sowie Willen oder Entscheidungsfähigkeit werden ihm zugeschrieben.
Okay, dazu habe ich noch drei Bibelstellen. Einmal zur Erkenntnis. 1. Johannes 3, Vers 20. Dass, wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Also, Gott kennt unser Herz und er weiß genau, was in uns vorgeht. Gott hat auch Gefühle und das lesen wir in 1. Mose 6, Vers 6. Da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott hat an einer Stelle in der Schöpfungsgeschichte Reue empfunden dafür, dass er uns Menschen erschaffen hat. Und wenn wir schauen, wie die Menschen sich manchmal aufführen, was sie tun, wie sie sich gegenseitig hassen, ausrotten, töten, quälen, dann können wir schon uns das vorstellen.
Aber warum geht er dann nicht einfach her und schnipft mit dem Finger und tötet alle Menschen, wenn er so eine Reue empfindet, wenn er
Gott hat damals, als er diese Reue empfunden hat, nicht mit dem Finger geschnipst, aber er hat es regnen lassen. Und er hat sich alle Menschen angeschaut. Er hat in das Herz von jedem Einzelnen hineingesehen. Und er wusste genau, was da drin ist. Genauso wie er auch heute noch genau weiß, was im Herzen der Menschen drin ist. Und er hat nur einen einzigen Menschen gefunden, der an dem er wohlgefallen hatte. Und das war Noah. Und diesen Noah hat auch die Gnade geschenkt, ihn leben zu lassen. Und auch ein paar seiner Familienmitglieder, insgesamt waren es 8 Personen, haben sich von Noah auch überzeugen lassen, dass ein Gericht kommen wird über die Menschheit. Und deswegen ist auch die Arche Noah entstanden. Und er hat es regnen lassen und hat alle Menschen auf dieser Erde hingerafft. Aber er hat versprochen damals, dass er das nicht mehr machen wird, bis zum Tag des Gerichts. Und das ist dann ein Beweis dafür oder ein Zeichen dafür, als hat er den Regenbogen geschenkt.
Mhm. Aber warum hat er dann nicht, wenn es nur noch 8 Leute waren, die 8 Leute zu sich in die Ewigkeit geholt und dann wäre es das gewesen mit der Welt?
Also man kann ja einfach da nochmal weiterlesen bei 1. Mose 6, Vers 6. Da ist genau diese ganze Geschichte beschrieben, wie Noah dann dort lebt und warum. Und Noah hat ja auch selber ein Anliegen. Er verhandelt dort mit Gott und er sagt, bitte lass doch die Menschen leben. Und Gott hat sich einfach nochmal gnädig gezeigt und hat der ganzen Sache nochmal eine Chance gegeben und hat sich da auch einen Plan ausgedacht, wie es eben weitergehen kann. Also Gott möchte schon, dass wir leben und Gott hat auch uns gesehen. Gesundheit. Ich bin auch ehrlich gesagt froh darüber, dass Gott sich so entschieden hat, weil sonst wird es mich heute nicht geben. Gott hat also Gefühle. Und noch was. Gott ist Liebe. Aber da kommen wir gleich dazu.
Ja, Gott kann sich erinnern oder bewusst vergessen. Gott offenbart sowohl Liebe als auch Zorn. Er trifft Vorsätze, Entscheidungen und offenbart die Zukunft. Gott ist nicht eine für sich selbst bestehende Maschine. Der größte Trost des Gläubigen ist das Wissen, dass Gott Liebe ist.
Und da steht in 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe.
Ja, kein Prinzip, keine unpersönliche Macht würde je sagen, wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen, denn er ist besorgt für uns. Das Wort Gott ist in unserer Sprache mit dem Wort gut verwandt. Er ist wirklich gut. Er wird auch als Herr, als der Allmächtige, der Schöpfer, der Retter, der Erlöser und mit vielen anderen Namen bezeichnet, wie Jehova, Yahweh, Elohim und so weiter. Niemand kann aufgrund der Bibel sagen, dass es eine einzelne Bezeichnung gibt, die als einzig akzeptabel für Gott ist. Es ist wesentlich, dass wir den einen Gott der Bibel kennen, der uns auffordert, seinen Sohn Jesus Christus kennenzulernen. Er ist der einzige Weg zu Gott.
Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Okay. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Also Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Nur durch ihn, alleine, nur durch ihn können wir zu Gott kommen. Und jetzt hören wir uns natürlich mal wieder ein Lied an. Genug Gebibel gekurst. Das war die Trockenübung und jetzt geht's ins Eingemachte, weil jeder Kurs hat natürlich auch Fragen. Und wo Fragen sind, dürfen Antworten nicht ausbleiben. Welche Antworten haben wir? Wenn ihr den Kurs noch nicht runtergeladen habt, müsst ihr das schleunigst tun, weil sonst versteht ihr die Fragen nicht und vor allen Dingen nicht die Antworten. Also, ladet euch den Kurs runter. Am Schluss der Radiosendung sagen wir euch, wo ihr den runterladen könnt. Simone, die erste Frage.
Es ist sehr wichtig zu wissen, an wen wir glauben. Wie ist er? Haben Sie falsche Vorstellungen von ihm? Gott ist A. eine Idee, B. eine Kraft, C. ein Mensch, D. Geist. Und da habe ich Geist.
Genau. Wir machen jetzt einfach nur mal die richtigen Antworten, weil sonst wird es zu langweilig. Ihr müsst euch den Kurs schon runterladen und selber mitlesen. Zweite Frage, Ursula.
Welche der folgenden Begriffe beschreibt am besten Ihre Vorstellung von Gott? Ist Gott ein Polizist, Manager, Ihr eigener irdischer Vater, eine Maschine? Ich glaube, da nehme ich das Letzte. Keines von diesen.
Kein Polizist. Drei.
Wie würden Sie Gott jemanden beschreiben, der noch nie von ihm gehört hat? Da habe ich jetzt ein paar Sachen rausgeschrieben.
Da bin ich ja mal gespannt.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, was du da so sagst dazu. Gott ist der, der mich erschaffen hat und mein eigentlicher Vater. Er ist immer für mich da und steht mir bei. Er hilft mir in allen Situationen meines Lebens, die richtige Entscheidung zu treffen. Und er verändert mich zum Guten. Er füllt die unendliche Leere in mir, denn er ist unendlich. Er ist immer treu und ehrlich. Also ich meine, da könnte man ja unendlich weiterschreiben, weil er ist so viel, Gott ist so viel.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Möchtest du noch was ergänzen, Ursula, oder machen wir weiter?
Ja, ich kann schon noch was ergänzen. Eben, Simone hat schon einiges gesagt, aber was mir noch ganz gut gefiel, und zwar im Hebräer, da wird der Sohn auch beschrieben, und zwar über ihn steht ungefähr so, dein Thron, oh Gott, der besteht eben in alle Ewigkeit. Du regierst in Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit, denn du liebst Gerechtigkeit und hast Gesetzlosigkeit. Du hast die Erde gegründet, die Himmel und sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst.
Du aber bleibst. Gott ist ewig. So, schauen wir uns mal an, was Frage 4 so alles hat. Wer will ich das mal vorlesen jetzt hier?
Ich? Okay. Versucht die Bibel Gottes Existenz zu beweisen oder setzt sie seine Existenz als selbstverständlich voraus? Da habe ich das Ding abgeschrieben, den Text abgeschrieben.
Von dem Bibelvers, der da zitiert ist, 1. Mose 1, Vers 1.
Ah ja, genau. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also setzt die Bibel seine Existenz als selbstverständlich voraus.
Genau, also die Bibel macht nicht lange rum. Ja, Gott existiert, weil ABC, Unterpunkt 417, Paragraph Strich 9. Sondern die Bibel sagt einfach, Gott hat alles gemacht, fertig. Finde ich gut. Und die Wissenschaftler doktern heute noch dran rum. Anstatt einfach mal ihr Herz zu öffnen und zu beten. Und Gott zu fragen, Herr, zeig mir wirklich, ob es dich gibt. Und er wird sich zeigen. Wie geht's weiter?
Ja, wie kann ein Mensch wissen, dass es einen Gott gibt, auch wenn er keine Bibel hat? Eben, wir haben auch schon vorher davon
gesprochen. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Frage, was glaube ich viele Menschen haben. Wie geht das eigentlich? Was hast du da?
Ja, durch die Schöpfung.
Mhm.
Oder auch durch andere Menschen.
Die an ihn glauben?
Genau, durch eigene Erfahrungen, unser Gewissen.
Was hast du da noch, Simone?
Die innere Sehnsucht und nichts entsteht aus sich selbst.
Logik. Was ist der nächste Punkt?
Warum glauben Sie, dass Gott existiert? Da habe ich geschrieben, weil er mich verändert und ich fühle, dass es richtig ist und weil er meine Gebete erhört und weil alles einen Sinn ergibt. Weil er Augen öffnet und den Blickwinkel für die wichtigen Dinge im Leben mir offenbart.
Okay, was hast du da noch?
Ja, eben, ich glaube nicht, dass ich ein Zufallsprodukt bin und das, was ich mit Gott erlebe und erfahre, das ist einfach real.
Mhm.
Und ich lebe nicht in der Fantasiewelt.
Ich glaube, dass Gott existiert, weil ich an einem Punkt in mein Leben gekommen bin, wo ich am Ende war und da gab es für mich keine andere Wahl mehr damals, wie ich da hätte rauskommen können, als meine Hand auszustrecken nach dem Gott, den ich halt nun mal kannte. Und er hat mir geholfen. Das heißt, er hat sich mir ganz persönlich bewiesen und offenbart. Und deswegen war das für mich gar keine Frage, ob er existiert. Für mich war die Frage, hilft er mir oder nicht? Und er hat mir geholfen, deswegen weiß ich, dass es ihn gibt.
Und ich meinte auch mit diesem Frieden, meinte ich ja auch, dass man nicht mehr sucht. Einfach, also Frieden darüber, dass ich nicht mehr suchen muss. Also ich habe es jetzt endlich gefunden. Mhm. Also nicht nur, dass ich jetzt immer inneren Frieden habe und aha, schöne Welt. Die Probleme sind ja nach wie vor trotzdem noch da. Aber es ist dieser Sinn im Leben, was ist da noch, was kann da sein oder ist das richtig oder falsch? Einfach diese innere Sicherheit, diesen Frieden darüber habe ich gefunden.
Schön. Punkt 5. Die Bibel lehrt uns, dass es einen Gott gibt. Das ist einfach Punkt A. Und jetzt Frage 6. Was sagt die Bibel über die Existenz anderer Götter, die von Menschen angebetet werden? Geben Sie diese Verse in eigenen Worten wieder.
Ursula. Ja, die Bibel sagt, dass es andere Götter gibt. An anderen Stelle, da steht dann, dass diese Götter Dämonen genannt werden. Das sind Engel, die sich gegen Gott aufgelehnt haben und eben verstoßen wurden. Für uns gibt es nur einen Gott, eben den Vater, von dem alles kommt und eben Jesus Christus, durch den alles kommt.
Ja, ich denke, es gibt einen wahren Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und wie wir heute ja eben auch schon ausführlich gehört haben, ist dieser Gott, also kann man den in offenbart er sich in der Person Jesus Christus, Heiliger Geist und Gott Vater.
Kann man denn auch unter mehrere Götter oder andere Götter Götzen sagen, dass man sagt, man kann auch Reichtum, Macht, Habgier, Auto und so weiter als Gott bezeichnen?
Ja, das sind, also im Endeffekt muss man so sagen, also alles, was Gott von dem Platz 1 in unserem Leben verdrängt, ist unser Götze. Und das muss jetzt nicht eine Holzstatue sein, vor der ich mich täglich 5-mal niederwerfe in Anbetung, sondern das kann eben auch zum Beispiel ein Auto sein, wo ich sage, das ist das Wichtigste in meinem Leben, dafür lebe ich, dafür arbeite ich. Oder das kann auch zum Beispiel die Familie sein oder die Frau oder die Kinder. Wenn sie das Wichtigste sind in meinem Leben und Gott von der wichtigsten Position verdrängen, dieser Platz gebührt ihm nun mal als der Schöpfer, dann sind es Götzen. Jetzt gucken wir mal, was ihr heute schon gelernt habt in unserer Bibelstunde. Wie erklärt ihr denn jemanden, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Geist ist Gott? Es gibt nur einen Gott. Wie macht ihr das?
Also da habe ich aufgeschrieben, der Vater ist Gott, der alles erschaffen hat. Der Sohn ist Gott, der als Mensch zu uns auf die Erde gekommen ist. Und der Geist ist Gott, der als Geist in uns gekommen ist.
Was hast du, Ursula?
Du hast vorher schon was gesagt vom Wasser. Das Beispiel fand ich ganz gut. Und das, was Simone jetzt gesagt hat, bin ich auch ganz ihrer Meinung. Und ich denke, es gibt Dinge, die einfach für uns Menschen schwer zu verstehen sind, die wir einfach so annehmen müssen. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass die Bibel die Wahrheit ist und dass Gottes Wort stimmt und habe nichts Gegenteiliges erlebt. Und somit bin ich eurer Meinung.
Man kann diese Wahrheit, dass diese Trinität, diese sogenannte Trinität, kann man nur bis zu einem gewissen Grad verstehen und alles, was darüber hinausgeht, das können wir hier einfach nicht verstehen und das müssen wir einfach im Glauben auch annehmen.
Ich denke, wir wollen oft auch Gott zu uns runterziehen. Wir wollen Gott klein machen, so wie uns Menschen, aber Gott ist so groß und wir sind kleine Ameisen und ja, es geht einfach teilweise über unseren Horizont hinaus.
Gehen wir zur nächsten Frage. Frage 8. Gott ist Geist. Das heißt, wir können ihn nicht kennenlernen. Er ist unsichtbar. Oder er kann sich nicht sichtbar machen. Oder er ist unpersönlich. Was habt ihr?
Da habe ich geschrieben, er ist zwar für uns unsichtbar, aber kann sich durch mich, durch mein Umfeld sichtbar machen.
Okay. Frage 9. Was würden Sie sagen? Weil Gott eine Person ist, ist es möglich, eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Wie würden Sie Ihre derzeitige Beziehung zu ihm beschreiben?
Da habe ich Folgendes geschrieben, dass es, also gerade momentan ist es eben so bei mir, dass es manchmal nicht sehr leicht ist. Derzeit spricht er mich sehr über meine Person an und offenbart mir ein Stück meiner Vergangenheit und mich als Person. Durch diese Offenbarung, also Erkenntnis, kann ich verstehen und an mir arbeiten. Es ist oft nicht so schön, was man von sich zu sehen bekommt, aber die Hoffnung, dass man es endlich erkannt hat und man es dann ändern kann, ist sehr groß.
Ja, mir geht es so ähnlich. Wenn man die Bibel aufschlägt, können zwei Sachen passieren. Entweder wir erkennen Gott ein Stück mehr oder die Bibel wirkt wie ein Spiegel und wir erkennen uns selber durch diesen reinen Spiegel, durch das Wort Gottes, ein bisschen mehr und erschrecken manchmal auch über uns selbst, wie wir eigentlich sind. Weil wenn wir zum Beispiel Stellen über Jesus Christus lesen, wie er gelebt hat, wie sein Wesen war und wenn wir dieses Wesen irgendwie verstehen oder kennenlernen und dann über uns selber nachdenken, dann sind wir natürlich manchmal ziemlich enttäuscht oder irgendwie auch frustriert oder traurig über unseren eigenen Charakter. Aber ich denke, das sollte nicht dazu führen, dass man aufgibt oder dass man irgendwie resigniert oder depressiv wird oder traurig, weil es geht ja weiter. Und wenn Gott uns eine Sache zeigt, wenn er uns auf etwas hinweist, dann hat er meistens oder sogar immer eigentlich auch gleich eine Lösung für das Problem parat und hilft uns dann auch bei dieser Lösung des Problems. Und wir kommen auch einen Schritt weiter in unserem Leben. Das ist ja auch so schön. Gott sagt ja auch in seinem Wort, wen Gott liebt, den züchtigt er. Und züchtigen heißt erziehen oder trainieren. Also Gott will uns wirklich auch weiterbringen. Also es ist ja nicht so, wir bekehren uns zu Gott und werden gläubig, aber und dann war es das, ja. Nein, das ist ja erst der Anfang. Also da geht's los. Und dann beginnt die Achterbahnfahrt, das Abenteuer Gottes.
Und das, was ich auch so schön finde an dem Ganzen, auch wenn es jetzt für mich gerade nicht so schön ist, aber dass ich mich überhaupt jetzt überhaupt mal erst verändere, dass ich nicht mehr so weiterlebe wie früher, dass ich jetzt endlich mal erkannt habe, was ich alles an mir ändern möchte.
Ja, weil ich denke, wenn man Gott nicht hat oder die Bibel nicht hat, klar erkennt man dann auch Probleme in seinem Leben, aber dieses Problem ist, oder sagen wir es mal so, wenn ich zum Psychiater gehe und er analysiert mich, und das tun ja manche Menschen, dann sagen die Psychiater einem immer die Probleme. Die können sie schon erkennen. Aber das Problem an der Sache ist, die Psychiater, die haben keine Lösungen. Die sagen einem nur, sie haben dieses Problem. Aber wie lösen wir jetzt das Ganze? Diese Lösungen, genau die kriegen wir bei Gott in der Bibel. Jetzt sind wir am Ende angelangt von unserem Bibelkurs. Wie gesagt, auf der Seite www.soulsaver.de könnt ihr euch diesen Kurs runterladen. Unter PDF-Downloads. Wir machen auch immer, wie ihr dann in dem Kurs sehen könnt, sind dann auch so Fragen, und die man dann quasi machen soll. Und diese Fragen machen wir dann als Umfrage und stellen die dann auch hier online und könnt ihr dann auch dort runterladen. Dann haben wir es schon wieder für heute. Das war's wieder mit Soul Food heute. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, dann könnt ihr alle anderen Sendungen von uns auch herunterladen. Und zwar mit der Software iTunes. Die bekommt ihr bei apple.com. Ihr geht einfach unter den Menüpunkt Podcast und geht bei Search ein Podgott. P-O-D-G-O-T-T. Und das ist unsere Sendung. Dort geht ihr auf Abonnieren und fertig ist die Sache. Viel Spaß beim Runterladen. Und Servus sagt euer Holger,
die Ursula
und die Simone,
der Manus an den Reglern, aber der spricht ja nicht. Bis in 14 Tagen. Servus.
Tschüss.
Ciao.
Soul Food ist eine Produktion des Christlichen Radios München im Auftrag des eingetragenen gemeinnützigen Vereins Christliches Fernsehen München. Wir sind Montag bis Freitag zwischen 16 und 17 Uhr auf der 92.4 zu hören. Außerdem am Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr. Sie erreichen uns per Post in der Martunistraße 23 80 686 München. Im Internet finden Sie uns unter christlichesradio.de und eine Mail schicken Sie an redaktion@christlichesradio.de. Erster Vorsitzender des Vereins ist Gerald Mann, zweite Vorsitzende Julia Capalbo und Redaktionsleiterin Annika Eller. Wir wünschen Ihnen gute Impulse und Gottes Segen.